Ja, wir schließen die Predigtserie ab. Ich glaube, es war eine wichtige, recht umfassende vom balanciert Glauben. Balanciert. Ich glaube, es ist die Ausgewogenheit, ja nicht nur im Glauben, insgesamt im Leben. Ausgewogenheit ist etwas sehr Gesundes, etwas sehr Wichtiges. Für mich gehört auch gegen das, dass man nicht vom Jetzt, was gerade heute ist und was gerade jetzt mir am grössten vor Augen steht, dass man nicht von dem regiert ist. Wenn man so überlegt, wenn jetzt jemand nur gegen den Winter würde erleben, hat er das Gefühl, ja, die Bäume sind schon schön, aber die Bäume haben kein Lob, oder? Haben keine Blätter. So sind wir manchmal vom Jetzt und das will uns einnehmen und das will uns auch dirigieren. Darum doch mir eine gewisse Geschichtskenntnis, ein gewisses Wissen, was war auch schon mal gewesen, ganz wichtig. Jetzt zum Beispiel gerade im Zusammenhang mit der momentanen Situation. Wer zum Beispiel ein bisschen etwas weiss über die spanische Grippe vor 100 Jahren, das war auch eine globale Pandemie gewesen. Dann nach dem Ersten Weltkrieg. Und man hat auch Masken getragen. Die Regierung hat auch mehr Kompetenz bekommen. Es ist dann auch Hungersnot dazugekommen, weil die Ernte damals schlecht war. Man hat teilweise Versammlungsverbot gehabt. Und es hat ja, ich weiß nicht, zwischen 20 und 50 Millionen Tote gehabt. Und das ist vorbeigegangen. Wer so Sachen weiss, hat in der jetzigen Situation weniger Angst. Balanciert leben. Er sieht es auf dem Bild, die Frau da auf dem Hochseil. Sie hat jetzt nicht einen Stab zum Balancieren, aber sie nimmt die Arme. Und übrigens ist noch etwas Zweites auch am Balancieren auf diesem Bild. Manchmal hilft ja der Stab, gerade zu bleiben. Ausbalanciert sein, Reserven zu haben auf beiden Seiten, ist auch dann so wichtig, wenn Sachen geschehen in unserem Leben, tragische Sachen, die wir nicht einordnen können. Wo auch nicht irgendwie zurückzuführen ist auf irgendein Malheur oder auf eine Unterlassung von jemandem. Irgendjemand ist schuld, das geht selber nur ringer, oder? Da kann man jemandem die Schuld geben. Aber wenn das gar nicht ist, wir haben einander im Gemeindewochenende, wo wir vor zwei Wochen hatten, dann Basland einander Schüttelgeschichte erzählt. Das heisst, wir haben einander erzählt, was haben wir schon Erschütterndes erlebt. Das war eindrücklich. Und manchmal schon ohne Happy End. Oder dauert noch an, das Schütteln. Oder meine Nachbarin, eine ledige Nachbarin, ihre Mutter gestorben. Okay, sie hat ein Rechtsalter gehabt, aber einen Tag vor der Beerdigung ist sie so krank geworden, dass sie nicht an die Beerdigung können. Das ist hart für eine Tochter, wenn du die Mutter verlierst. Du kannst bei diesem wichtigen Teil nicht dabei sein. Oder der vergangenen Freitag hat der Pastorenkollege ganz, ganz eine schwere Abdankung müssen. Leiten. Und zwar ist ein Bauer gestorben, Vater von drei Kindern. Seine Frau ist in der Gemeindeleitung, dort in der Kirche. Und der Bauer ist in Tierfuttermixer geraten. Mehr muss ich nicht dazu sagen. Hey, wo suchst du Antworten? Wo hast du Antworten? Was willst du sagen? Wie willst du trösten? Aber das Leben geht weiter. Ausgewogenheit. Salomon Hirsch hat im ersten Teil dieser Serie geredet über, was ist wichtiger, Gottes Erfahrung oder Gottes Wort. Wenigstens steht im Gottes Wort, Gott ist allgegenwärtig, Gott ist allwissend. Wenigstens weiss die Witwe, Gott weiss es. Gott weiss es. Warum auch immer. Es gibt eben kein Warum, manchmal. Wir werden im Dezember eine kurze Serie haben, was am Schluss wirklich bleibt. Was am Schluss wirklich bleibt. Gehört ihr ja noch ein Stück zu dieser Serie. Gell, liebe Gemeinde, trotz oder wegen solcher Schläge und Traumas sind es ja manchmal, nicht Schiffbruch zu erleiden im Vertrauen, auch gerade im Gottvertrauen, das ist hohe Schule, das ist Lebenskunst. Und das hat eben mit Ausgewogenheit zu tun. Mit Balanciertheit. Wenn Gott andere Wege mit uns geht, wenn wir nicht können sagen, oh, das war gerade geführt, das hat gerade der Herr und so, passen wir auf, dass wir nicht alles vergeistigen. Manchmal ist ein Unfall einfach, manchmal spricht jemand zu Bier, hat einfach nicht aufgepasst. Das hat mit Gott gar nichts zu tun. Passen wir auf, dass wir nicht alles zurück vergisseln und dann Schiffbruch erleiden und denken, was ist jetzt? Gott ist immer grösser, hat Luther gesehen. Ja, meine Schwiegermutter, daran ging ein ganz gutes Beispiel. Sie ist früh Witwe geworden, 3 kleine Kinder gehabt, ist in Kanada gewesen, hat schon mehr erzählt. Und sie hat bis heute keine Antwort, warum das ihr Mann damals an einem Nebelnachmittag auf der Strecke zwischen Konolfingen und Zetzewil ist in einen Baum gefahren und gestorben. Nie Antwort bekommen. Und sie ist eine fröhliche Nachfolgerin Jesu, die aus der Kraft und aus der Gewissheit lebt, Gott weiß es und Gott ist gleich gut. Viele Leute entdecken bei so ganz, ganz schweren Erschütterungen, ganz spezielle Teile aus der Bibel, Psalmen, Hiob, Predigerbuch. Das ist die sogenannte Weisheitsliteratur. Und ich möchte noch aus dem Prediger 3 ein paar Verse, oder wir wollen es miteinander lesen. Dann kommen wir ein bisschen in die Betonung. Alles hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit, abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit, weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit, klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit, Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, jeder Mensch. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ist das Fatalismus? Fatalismus ist, spielt alles keine Rolle mehr. Nein. Ist das Nihilismus? Alles würde sich einmal in nichts auflösen. Nein. Ist das Lebensmüdigkeit? Ganz sicher nicht. Es ist eben Weisheit, Lebenshilfe. Und übrigens, das ist schon interessant, habe ich lange nicht gewusst, die antiken Philosophen wie Plato und Aristoteles, die in ihren Hauptgedanken, das waren wirklich sehr gescheite Leute, ihren Hauptgedanken haben genau die gleiche Frage gewälzt. Wo ist Mitte und Mass für das Leben? Für durch das Leben zu kommen oder möglichst gut durch das Leben zu kommen? Genau das, was die Weisheitsliteratur in der Bibel. Gell, jetzt, wenn wir das also gehört, die Prediger, könnten wir vielleicht gerade auf der Seite ausgewogen sein und sagen, okay, ihr wartet einfach nicht vom Leben, ihr wartet nicht von meinem Schöpfer. Aber meine Güte, nein, um das geht es auch nicht. Was haben wir gelesen im Vers 12? Da merkte ich, und wenn ich zu essen habe, und zu trinken habe, und warm habe, und Schirm habe, und Arbeit habe, Halleluja, ist schon mal etwas, oder? Ich glaube, das ist gut, wenn wir uns das so sagen, auch gerade jetzt. Wir haben keine Hungersnot im Moment. Bei der spanischen Grippe hatten sie Hungersnot. In der Schweiz. Nur das letzte simples Bild zu dieser Ausgewogenheit. Ich bin im Moment mit meiner Tochter am leeren Auto fahren. Und am Anfang ist es gut, wenn du nicht zu ruhig an Rand rausgehst, oder? Wenn du in der Mitte fährst, dann magst du ein paar Schwenkerli verleiden. Und genau darum geht es auch. Wenn wir in der Mitte laufen oder ging auch mit Mitte kommen, magst du Lebensschwenker erleiden. Und wir sind nicht gerade über die Böschung aus oder über die Flur aus. Das ist ganz etwas Wichtiges. Klingt das so schlicht, he? Klingt fast langweilig. Aber wer schon erschüttert ist worden, weiss. Manchmal sucht man einfach nur eins, einfach die Mitte und zu überleben und zu weitergehen. Also balanciert Leben ist eine Lebenskunst, hat mit Reife zu tun. Balanciert Leben kann jemand vor Suizid retten. Es ist existenziell, dass wir ausgewogen probieren zu leben. Und es hilft uns, das Vertrauen zu behalten zu Gott in Momenten, wo wir ihn nicht begreifen. Und gellet, kommen wir nicht in die Gefahr, für welchen Gott zu begreifen, letztlich. Gott können wir letztlich nie begreifen. Und gleich dürfen wir das Vertrauen haben. Das ist nicht das Gleiche. Und das macht der Heilige Geist, dass wir, obwohl wir vieles von Gott nicht verstehen, im Herz spüren, wir haben einen Vater. Das ist oberer Verstand, ein geistliches Geschenk. Das ist mir einfach wichtig gewesen, jetzt weniger über das heutige Thema, ich komme jetzt gerade zu dem, probiere das kurz und kompakt zu machen, aber das ganz balancierte Thema, noch mal zu zeigen, wie wichtig das ist. Wir haben über diese Themen bis dahin gehabt, eben Wort oder Erfahrung, Fasten oder Feiern, Liebe oder Wahrheit, Budget oder Grosszügig. Und das heutige Thema Gnade oder Heiligung ist nochmal ein bisschen verwandt, darum das Sternchen mit Liebe und Wahrheit. Und da wollen wir jetzt richtigen. Warum überhaupt hat es eine Spannung zwischen Gnade und Heiligung? Und was ist überhaupt Heiligung? Gnade verstehen wir vielleicht besser. Und gleich ist es Gnade nicht so einfach zu verstehen. Also, warum gibt es da Spannung? Ich mache mal ein Beispiel. Wenn jemand sagt, hör mir auf mit diesen Weisungen und mit diesen Geboten. Es ist alles sowieso Gnade und das Alte Testament gilt sowieso für unseren neuen Bund nicht mehr. Das wäre die eine Seite. Oder wenn jemand sagt, hör mir auf mit diesem weichgespülten Daddy-Christentum und Daddy-Gott. Das heutige Christenvolk hat einfach viel zu wenig Gottesfurcht. Das wäre die andere Seite. Das kannst du in deinem Herz schon ein bisschen abspüren, wo bin ich mehr? Was dich ärgert, so bist du gerade auf der anderen Seite mehr, wahrscheinlich. Niemand ist wahrscheinlich da genau in der Mitte. Aber merke, es gibt eben Spannung hier. Oder das gehört natürlich auch dazu, da hat uns Katrin Müller vor gut einem Jahr darüber belehrt, oder? Den ganzen Zusammenhang von Glauben, Rettung, Werk. Glauben führt zur Rettung. Nicht Werk führen zur Rettung im linken Diagramm oder Grafik. Und rechts nachher Glauben führt zur Rettung. Und Glauben, echter Glauben, führt auch zu Werk. Aber nicht etwa Werk zu Rettung. So, das schwingt damit. Dann noch die Frage, kann man, wenn ein Mensch sein Herz, sein Leben Jesus Christus gegeben hat, das ist übrigens diese Woche gerade zweimal hier im Haus geschehen, das war eine wunderbare Erfahrung, eine Riesenfreude, ja genau. Wenn jemand den Glaubensanfang gemacht hat, die Umkehr im Herz gemacht hat zu Jesus Christus und Wiedergeburt erlebt, kann man das verlieren? Hat man da einfach Persilschein und kommt sowieso in den Himmel, egal wie man lebt oder nicht. Das hat damit der Frage zu tun, Gnade und Heiligung. Und die letzte Spannung, da gehen wir jetzt gerade in einen Text. Und das ist wirklich buchstäblich, haben wir es nebeneinander. Paulus schreibt den Philipper im Philipperbrief, Kapitel 2. Also, meine Lieben, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schafft, dass ihr selig werdet oder schafft euer Heil, wird übersetzt, mit Furcht und Zittern. Hä? Und jetzt rechts, die rechte Waagschale, denn Gott ist's, der in euch beides vollbringt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Seht ihr die zwei Waagschale? Links, meine Güte, das Heil schaffen mit Furcht und Zittern. Ja, was ist jetzt? Paulus hat doch anders gesehen, wie man Heil erlangt. Und rechts nach Gott macht es sowieso alles. Wir werden ein bisschen auf die Spur. Gnade ohne Heiligung ist billige Gnade, ist nicht viel wert. Was ist Gottes Gnade? Was ist Ausdruck von Gottes Gnade? Ich glaube, da bleiben wir am besten im Philipperbrief, Kapitel 2, in dem sogenannten Christus-Hymnus. Ab Vers 6, er war in allem Gott gleich, also Jesus, und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf im Himmel, im Vater, und wurde einem Sklaven gleich. Oder Luther sagt, er nahm Knechtsgestalt an. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Also bei Jesus hast du gesehen, oh, das ist wirklich ein Mensch, das ist ein Zimmermann. Ja, das ist ein Mann von etwa 30-jährig irgendwann. Ganz Mensch. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechertod am Kreuz. Und dann geht es weiter. Darum hat ihn Gott erhöht und darum ist in diesem Namen die Rettung und die Heil und so weiter. Wir singen, oh du Fröhliche, jetzt gleich, gnadenbringende Weihnachtszeit, die Welt ginge verloren, Christ ist aus dem Himmel, ist Mensch geworden, ist geboren. Das ist eigentlich genau das, anders ausgedrückt. Oder eine Gnadengeschichte aus der napoleonischen Zeit. In Napoleons Armee war ein Mann, der eine so schreckliche Tat begangen hatte, dass er den Tod verdient hatte. Am Tag vor seiner Hinrichtung ging die Mutter des jungen Mannes zu Napoleon und bat um Gnade für ihren Sohn. Napoleon erwiderte, Frau, dein Sohn hat keine Gnade verdient. Das weiß ich, erwiderte sie. Wenn er sie verdient hätte, dann wäre es keine Gnade. Darum, Gnade, wir kennen das Wort, aber manchmal ist es gar nicht so einfach, vor allem auch selber anzunehmen. Oder? Gleich wie wenn dir jemand überraschenderweise ein Geschenk macht. Dann denke ich, ich habe ja gar nichts gemacht. Ja, es ist eben ein Geschenk. Ja, jetzt sollte ich dir vielleicht auch gehen. Ja, es ist eben ein Geschenk. Unverdient, Gnade. Etwas weiteres von Gnade. Gottes Gnade oder Gnade ist ging zuerst. Oh meine Güte, wenn es nicht so weh, wenn es nicht so weh, könnten wir verangsten. Es geht ja nicht anders. Oder wir Menschen, durch unsere Fehler und unsere Schuldigkeit vor Gott, gibt es die Kluft und wir können das nicht selber zuschaufeln. Oder das bekannte Bild, du kannst dich nicht selber am Haarschopf aus dem Sumpf ziehen, ob du mehr Haar hättest. Kannst nicht. Und genau die Situation hat der Mensch vor Gott. Und darum Gnade. 470 Mal kommt Gnade oder Erbarmen in der Bibel vor. 470 Mal. Es muss etwas Zentrales, eben das Erste sein. Gott hat zu Adam gesehen, Gott hat Adam gesucht nach dem Sündenfall. Gott hat ihn gesucht, nicht Adam hat Gott gesucht. Gott hat ihn gesucht. Und was hat er ihn gefragt? Er hat geguckt, Adam, wo bist du? Du brauchst Rettung, Adam. Psalm 145, 8, Gott ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn. Psalm 103, Psalm 5, oder Briefanfang von Paulus. Was schreibt er als allererstes? Das ist keine Floskel. Das ist irgendwie so eine Floskel, ein Brief. Liebe Grüße oder lieber Gnade und Friede von Gott. Euch Philipper, euch Korinther. Euch Galater. Nicht Galater, hat er ein bisschen harscher eingestiegen. Er hat ein bisschen Gas gegeben von Anfang an. Dort hat er es nicht geschrieben. Aber sonst irgendwie überall. Zuerst Gnade von Gott. Denk an die Gnade von Gott. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, also wenn alles von Gott ist, dann ist es doch so, oder? Alles ist Gnade, spielt keine Rolle. Oder haben wir doch etwas auf unserer Seite? Ja, wir haben etwas auf unserer Seite. Und die, die sich jetzt heute aufnehmen, die haben das auch kennt irgendwann. Römer 5. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens, das ist unser Schlüssel. Also kein Pilgern, kein Fürbittengebet, kein Spenden, nichts Sötiges. Wir können uns gar nichts heil verdienen. Aber das, Vertrauen. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens bei Gott angenommen sind, haben wir Frieden mit Gott. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Er öffnete uns den Weg des Vertrauens und damit den Zugang zur Gnade Gottes, in der wir jetzt festen Stand gewonnen haben. die acht Leute irgendwann an einem Gebet das festgemacht. Und das kann man jederzeit, wenn er vor diesem Schritt steht. Und Jesus ausdrückt, ich vertraue dir, ich habe es erkannt, ich habe meine Schuld erkannt, ich habe das Kreuz erkannt, das war nötig und ich vertraue mit dir ganz an. Und sie sind taufen, in der Taufe, einige von den neuen Gliedern haben sie letzten Sommer taufen, haben das ausgedrückt, was im Herz geschehen ist. Also, Gnade, das ist der Anfang, Grundlage. Was ist Heiligung? Heilig, es ist ja schon ein Wort, Heilig hat mit etwas Besonderes, Abgesondertes zu tun. Es hat mit Gehorsam auch zu tun. Wir gehen nochmal in den Philipper-Text. Und dort nochmal die gleichen beiden Verse. Das fängt an mit dem Also, meine Lieben. Und das Also, der tut Paulus zurückgreifen auf das, was er gerade gesehen hat. Und was hat er vorher geschrieben? Eben der Hymnus. Jesus ist aus dem Himmel gekommen, hat Knechtsgestalt angenommen und war gehorsam bis zum Tod. Und jetzt seht ihr also den Philipper. Also, ihr habt doch das erkannt, Philipper. Ihr habt doch die Gnade erkannt. Und es ist noch aufgegangen im Herz. Und dann hat er die entgegengestreckte Hand als Bild angenommen und hat mit dem Mann sieht Jesus, was du bist und siehst, das ist gut, das ist richtig. Dem will mir jetzt nachgehen, dem will mir folgen, gehorsam sein. Und jetzt seht ihr, jetzt bleibt in dem Weg, bleibt in dem Gehorsam. Das ist ein Teil von Heiligung. Dass Paulus nie gemeint hat, auch wenn es hier ein bisschen missverständlich steht, dass man das Heil könnte durch Werk erringen, das hat gerade er ja entdeckt. Oh, zum Glück ist es nicht so. Er als Pharisäer hat ja probiert, lückenlos das Gebot, alle Gebote einzuhalten und ist von dem erlöst worden durch die Begegnung dann in Damaskus. Und er hat an anderen Orten ganz klar geschrieben, die Gerechtigkeit, die von Gott kommt durch den Glauben. Also, das ist ganz klar das, da hier meint einfach, bleib dran. Aber doch, immerhin ist es, bleib dran mit Furcht und Zittern. Es ist eine ernste Sache, dran zu bleiben. Nicht einfach ein Spaziergang. Heiligung hat also mit Gehorsam zu tun, mit Leben ordnen. Und da, wo wir Ordnung ins Leben bringen, da werden wir frei, oder? Ich kann es ganz einfach sagen. Wenn ich meine Frau nicht belüge, dann ist unsere Beziehung viel freier. Und die Atmosphäre ist vor allem freier und meine Frau ist zufriedener. Ist ja logisch. Oder wenn ich mich nicht hinreisse, zum Lästern, über Leute lästern, dann kann ich den Leuten freier begegnen. Oder wenn wir nicht betrügen, dann sind wir auch freier, ob am Staat gegenüber oder dem Chef gegenüber oder je nachdem. Also Gottes Ordnungen machen ging frei und in dem Sinne ist es ein Segen. Freiheit durch Abhängigkeit. Das versteht man, glaube ich, auch erst recht, wenn man den Heiligen Geist hat. Das gibt es eben. Freiheit durch Abhängigkeit. Das ist paradox, aber im Glauben ist es so. Heiligung ist ein Weg. Und das habt ihr sicher auch schon erlebt. Oder? Manchmal tut Gott so schön Stück um Stück, zeigt er immer ein neues Thema im Leben. Und sagt, okay, du, ist dir schon aufgefallen? Geh mal dem nachher. Und dann merken wir, ups, ja. Ich sage ihm das, oder ich mache nur ihm das, oder in meinen Gedanken oder so. Und dann fährt er einfach da aufräumen. Also es ist irgendwie Stück um Stück Lebensbereich vom bösen Teil von dem trennen und sich hinwenden und das Gott ganz, ganz hergeben unter seine Lampe, unter seine Herrschaft. Das ist auch Heiligung, das ist ein Prozess. Und es ist ein Zusammenspiel vom Heiligen Geist im wiedergeborene Mensch und von mir Bereitschaft, ja, ich bin auch mit bereit, den nächsten Schritt zu machen. Mit doch in diesem Römervers kommt das sehr gut zum Ausdruck, das Zusammenspiel Heiliger Geist und meine Bereitschaft. Stellt eure Glieder, Römer 6,13, und alle eure Fähigkeiten nicht länger in den Dienst der Sünde, die sie als Waffen gegen das Gute benutzt. Stellt euch vielmehr in den Dienst Gottes als Menschen, die gewissermaßen schon von den Toten auferstanden sind. Also wir dürfen schon mit dem Bewusstsein leben. Wir dürfen ja das ausdrücken. Auferstehen mit Christus. damit Gott eure Glieder und Fähigkeiten als Waffen im Kampf für das Gute gebrauchen kann. Also mein Maul, meine Augen, meine Hände, meine Füße, einfach daher, ich will sie für dich brauchen. Das ist schon ein Stück Ausdruck von Heiligung. Und wohlverstanden, gell? Das schreibt ja hier Paulus der Römer, also zu Christen, zu Gläubigen. Das heisst, wir gehen nicht einfach automatisch in diesem Heiligungsmodus. Das ist einfach wirklich ein Üben, ein Dreikommen. Aber vergessen wir nicht, jetzt kommt darum, ich da als E-Bike zurückdenken, wo ich da mal gefahren bin. Wir haben natürlich ein Turbo, oder wir haben das E-Bike zur Verfügung, der neue Mensch, der Heilige Geist. Wir können jederzeit in diesen neuen Modus schalten, statt mit dem alten Chatter-Velo mit reinen Gängen an uns abzustrampeln. Wir haben die Möglichkeit. Und das ist ein riesen Vorrecht, aber als wiedergeborene Menschen. Und das ist das, was der Vers 13 meint, oder? Gott tut wollen uns vollbringen. Wenn wir in diesen Modus gehen, dann merken wir, wow, da ist Kraft. Es geht im Neuen. Ich muss nicht mehr lügen, ich muss nicht mehr lästern. Hier, ich glaube, das ist auch noch hilfreich, wenn wir es einmal so bildlich sehen, oder? Ihr seht da, wenn jemand noch nicht erlöst ist, noch nicht das Leben übergeben hat am neuen König, also bei der Wiedergeburt, solange ist jemand Sklave der Sünde. Seht Römer 6, Vers 6. Sklave der Sünde. Du musst einfach manchmal sündigen. Und mit der Initialzündung vor Wiedergeburt musst du es nicht mehr. Ich meine, das ist ja ein Juchzer für sich wert. Und dann kommt die Heiligung bis zum Tod. Der Applaus, also der Tod, im Gesetz nicht so gut, ist Tod. Dort ist man dann ganz dünn geheiligt. Aber erst nachher. Und jetzt sind wir einfach unterwegs und schauen mal die Linie an. Und das ist jetzt wichtig. Manchmal haben wir mit uns keine Geduld, oder? Und manchmal haben wir mit anderen keine Geduld und sind sehr unbarmherzig. Die Linie geht meistens nicht gerade. Manchmal geht es um Rückfall, oder? Das weiss der Herr, das ist normal. Darum hat ja Paulus solche Briefe geschrieben. Also immer da mit uns selber Barmherzigkeit, aber auch mit denen um uns herum, die sie Christen nennen. Wichtig ist einfach, dass es nicht ewig nitzig geht, wenn es einmal nitzig geht. Und ich glaube eben, und jetzt sind wir bei einer der ersten Fragen wegen dem Heilsverlust. Ich meinte, ich kann das Heil verlieren. Es gibt manche Stellen, die das klar darauf herdeuten. Aber das ist nicht eine Sache von ein paar Wochen. Aber genau darum sind die Briefe und die Anweisungen so wichtig, ob Gnade das Erste und das Entscheidende ist. Gut. Heiligung ohne Gnade macht gesetzlich. Und das ist öd. Das ist öd. Wir hatten mal eine Klassenkollegin aus dem Lehrersemi hinter dir gesehen. Du, in diesen Kirchen und Gemeinden gehörst du ging das Gleiche. Du tust ging zu wenig, du bist ging zu wenig, du solltest ging noch mehr und noch mehr und noch mehr. Das haben wir sehr zu denken gegeben. Natürlich auch, weil ich selber ja auch verkündige. Aber, also, das ist, glaube ich, völlig. Wenn ein Christ ging das Gefühl hat, ja, es ist schon nicht schlecht mit Jesus, aber ich weiß, ich tue ging zu wenig. Wenn das so der Grundmodus ist, also meiner ist das nicht. Ich kann zwischendurch geniessen, bei allen Schwächen, die ich weiß von mir, aber ich kann geniessen, ich kann mich freuen. Und ich lese das in der Bibel, dass wir das sollen. Oh, wie Chaos ist manchmal sogar. Also, ich glaube, das ist falsch verstandene Nachfolge. Und jetzt noch etwas Seelsorgerliches. Gell? Unsere Grundprägung. Oder ich muss so sagen, es gibt Leute, auch wenn man denen viel Zuspruch predigt, also viel von Gnade predigt, aber auch Anspruch, die hören immer nur den Appell. Ich müsste, ich sollte noch mehr. Die hören einfach das. Und das kann aus biografischer Prägung kommen, das kann vom Elternhaus kommen, das kann von kirchlicher Prägung kommen. Und wenn du merkst, wenn an einem Ort ausgewogen, und ich hoffe, mit dir hier ausgewogen, beides verkündigen, aber einfach, wenn du merkst, du gehörst ging nur einen Appell, geh das einmal seelsorgerlich an. Such mal die Wurzeln. Warum hörst du die Zusprüche nicht, wo der Vater sagt, Ueli, es ist gut, ja so früh an dir. Du bist ja da. und gestern die Schwäche, kommen wir gerade zusammen weiter. Habe ich jetzt erfunden, gell, Ueli? Das von gestern. Also gestern war es nichts, wüsste ich nicht. Ja, versteht ihr, dass auch das gehört zu balanciert. Und wenn Nachfolge so ist, ja, nichts Falsches machen, ja, biblisch, ja, dies und das, ja, nichts, sich nicht mehr gönnen. Meine Güte, hey, guckt mal Kinder an, wie die Lebensfreude. Gestern habe ich da Familie gesehen, Zimmerschwan, wie die sind vorausgesprungen und gumpet. Ja, das sind Kinder, das ist doch das Leben, das Jesus gibt. Ich freue mich auf den Song, den wir jetzt hören. Der drückt das aus. Gut. Und etwas möchte ich noch sagen. Manchmal denkt man, ja, Gnade ist schon cool, ist schon schön, klingt schon schön. Aber wer hat Gnade? Weil Heiligung ist doch wichtig. Wir merken jetzt schon lange, es braucht eben beides. Und guck, wenn du merkst, du hinkst auf der einen Seite, etwas sagender mach auf keinen Fall. Du musst jetzt nicht denken, ich muss einfach braver werden. Du musst besser wissen, wer du bist und wer der Vater ist und wer Jesus ist. Das ist die Lösung. Und nicht, jetzt musst du disziplinierter. Disziplin ist gut und recht, aber darunter muss der Stand sein. Wenn ein junges Modi weiss, wer es ist in Christus, hängt er sich nicht jedem um den Hals. Logisch. Es weiss, wer es ist. Das ist der Punkt. Und darum heisst es im Hebräer 13,9, es ist gut, dass das Herz befestigt werde durch Gnade. Durch den Gnadenstand. Und nicht, jetzt gibt er mal, jetzt riesen mal an deinem Riemen. Unser Stand. Wer ist Gott? Wer ist Jesus? Kommen wir zum Schluss. Wie bleiben wir denn in der Balance zwischen Gnade und Heiligung? Dass Gnade nicht billig wird, aber dass die Heiligung nicht uns bremst und freudlos macht. So wie wir es letzten Sonntag gehört, bleibet in mir und ich in euch. Treib am Weinstock. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Bleib bei ihm. Wie ein Kind an der Hand vom Vater. So schlicht. Es gibt so viele Antworten. Das Bild. An ihm sein. Und ich denke auch, jetzt kommen wir zur Mitgliederaufnahme, dann nach diesem Lied. Und das ist das Zweite, was hilft. Gemeinschaft. Jesus hat Gemeinschaft geschenkt. Jesus hat nicht für nichts die Lokalgemeinde geschenkt. Weil er gewusst, das Miteinander, einander zu sehen dort, zu zusammen sein, Vorbilder zu haben. Ich hoffe, wir haben alle Vorbilder im Glauben. An Mut und an Treue und so. Das hilft, dran zu sein. Das hilft, gerade zu gehen. Das hilft, ausgewogen zu sein. Denkt nochmal darüber nach. Hinter drei Vorbilder im Glauben. Und denkt über die Menschen nach. Oder leset Biografien. Okay. Also, wir haben es weiteres Mal gesehen. Es ist nicht die Frage, ist es Gnade oder ist es Heiligung, sondern es ist beides. Habe ich da? Okay. Gnade und Heiligung. Das bringt die Ausgewogenheit. Und jetzt, Musiker, ihr dürft vorkommen. Jetzt wollen wir als Abschluss von dieser Serie wollen wir das Lied singen, «Mein Lighthouse, mein Leuchtturm scheint in Dunkelheit». Und ich glaube, für all die Themen, die wir jetzt hatten, ist das der Schlüssel und die Antwort. Einfach der Leuchtturm Jesus, der Leuchtturm vom Vater, fest im Visier behalten, nachzuhalten. Und das ist bei all diesen fünf Themen der Schlüssel. Und wenn ihr möchtet, und vielleicht hilft das auch innerlich, Tut doch überlegen, wenn ihr sagt, ich will das neu festmachen, mein Leuchtturm Jesus, an dem will ich sein, dann steht doch auf und singt in diesem Sinn. Jawohl, an dir will ich zuallererst sein und dann bin ich balancierter. Also, überlegt noch das und er steht allenfalls auf, setzt das Zeichen, ich will mit Jesus in der Nähe balanciert sein.